Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
In Köln treffen sich gerade knapp 70.000 Menschen zur Didakta Bildungsmesse. Alles im Wandel, Bildung im Fokus, das ist das Motto. Es ist die größte europäische Messe für digitale Medien, für Kitas, für Schulen, für Unis. Es geht immer wieder um die eine Frage: Wie schaffen wir es, dass so viele Menschen wie möglich so gut wie möglich lernen können? Was brauchen sie dafür? Was können wir ihnen geben? Wie können wir ihnen helfen? Alexander Brandt hat sich das ganz konkret für Schülerinnen und Schüler angeschaut. Er ist Mathematik- und Physiklehrer und Bildungsjournalist. Und sein neues Buch heißt Die Bildungsweltmeister. Er hat sich weltweit auf die Suche gemacht und Schulen besucht. Heute hat er auch auf der Didakta gesprochen. Hallo, Herr Brandt.
Hallo, danke für die Einladung.
Gerne, schön, dass Sie da sind. Sie waren unter anderem in Singapur. Das ist ein kleiner Stadtstaat in Asien. Kann das ein Vorbild für Deutschland sein?
Ich glaube, viele, und ich hatte diese Klischees auch im Kopf, wenn man so an asiatische Schulsysteme denkt. Ich habe das deutlich differenzierter wahrgenommen. Das ist nicht alles Drill und Druck dort. Dort wird sehr viel Zeit und Energie auch in Unterrichtsqualität gesteckt. Die Lehrkräfte unterrichten weniger, aber nutzen die Zeit dann auch viel dafür, im Team zu arbeiten, den eigenen Unterricht weiterzuentwickeln. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Ich dachte, da könnten wir schon auch in Deutschland von lernen.
Und haben Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie die das schaffen?
Naja, die machen das so, diese Lehrkräfte, die treffen sich in wöchentlichen Arbeitsgruppen, die sich über ein Schuljahr hinweg einem bestimmten Thema widmen, einer Leitfrage. Und sie treffen sich dann vielleicht 90 Minuten und lesen gemeinsame Forschungsartikel, überlegen sich, wie kann ich diese Ergebnisse aus der Forschung in meinem Unterricht anwenden. Und die machen das wirklich gemeinsam. Das ist Teil ihrer bezahlten Arbeitszeit und das Ministerium stellt dafür auch die Ressourcen bereit. Ich glaube, bei uns in Deutschland hat die Lehrerfortbildung so ein bisschen ein Schattendasein. Und wir setzen eher den Schwerpunkt auf die Ausbildung. Aber die Lehrerfortbildung, die geht bei uns zu kurz.
Das heißt also, Sie würden dafür plädieren, dass man dann auch mehr Zeit bekommt von vom eh schon überfüllten Wochenplan, den viele Lehrerinnen und Lehrer haben, um sich fortbilden zu können?
Naja, wir haben in Deutschland ein ziemlich hohes Unterrichtskontingent für Lehrkräfte. Aber der Lehrerberuf ist ein so komplexer Beruf, man hat nie ausgelernt. Und so viel verändert sich gerade. Und wenn wir nur darauf vertrauen, dass die Ausbildung, die bei uns ja relativ lang ist im internationalen Vergleich, alles richten wird, dann werden wir nie zu richtigen Veränderungen kommen.
Also Lehrerfortbildung ist etwas, was Sie in Singapur gesehen haben. Dann schreiben Sie auch mal wieder über Japan. Was hat Sie dort beeindruckt?
In Japan, wie gesagt, wir haben wieder dieses Klischee von, es ist alles nur Drill dort. Tatsächlich zeigen viele Studien, das habe ich auch gesehen, die wirklich in den Unterricht gegangen sind und haben Matheunterricht in Japan gefilmt und in Deutschland gefilmt. Und herausgekommen ist, dass der Matheunterricht in Japan viel kreativer war als bei uns. Die Schülerinnen und Schüler sollten selber Aufgaben lösen, mit denen es viele verschiedene Lösungswege gibt. Und die kamen auch im Unterricht deutlich häufiger zur Sprache. Und bei uns in Deutschland war es dann im Gegensatz eher so die Einwortantworten, die man nur so abgearbeitet hat. Also ich glaube, wir können auch uns beim Thema Unterricht dort ganz viel abschauen.
Sie sind selber Mathe-Lehrer. Mathe kann man auch auf viel kreativere Wege beigebracht
bekommen. Ja, tatsächlich, das geht, ja.
Naja, aber gerade Mathe ist ja, glaube ich, so ein Fach, wo man immer wieder sagen kann, da kommen einfach so viele Schülerinnen und Schüler an ihre Grenzen. Das ist ja oft das Paradebeispiel dafür, dass, ob man es schafft oder nicht, einen Stoff so zu vermitteln, dass alle irgendwie mitkommen.
Ja, und ich glaube auch, dass bei uns auch zu wenig geübt wird tatsächlich. Also dieses Gegenüberstellen von irgendwie die Basiskompetenzen zu üben, aber dann auch dieses kreative Problem lösen. Bei uns wird das auch als Entweder-Oder gesehen. Und in Japan sieht man das anders. Da ist dieser, man könnte es Drillen nennen, aber einfach dieses wichtige Üben von Grundkompetenzen wird da einen großen Wert drauf gelegt. Aber dann kommt eben auch dieses kreative Problem lösen. Und ich glaube, wir versuchen vielleicht manchmal in dieses Kreative schon zu früh reinzugehen, wenn die Basics noch nicht sitzen. Und dann scheitern alle dran.
Also wir brauchen quasi erstmal einen besseren Grundstock für alle.
Ja, und vor allem in den frühen Jahrgängen, bei uns ist es ja häufig so, dass sich dann Lernlücken auftun, wo es dann sehr schwer ist, in der weiterführenden Schule die noch irgendwie aufzufüllen. Und da setzen auch viele von den Ländern, die ich besucht habe, auf eine sehr frühe und flexible Förderung für Schülerinnen und Schüler.
Sie schreiben auch über Finnland. Das galt ja ganz lange als quasi eines der Musterländer für Bildung. Aber wenn ich es richtig aus dem Buch herausgelesen habe, da sind Sie eher ein bisschen enttäuscht gewesen.
Naja, Finnland, das ist so eine paradoxe Situation. Also die sind immer noch überdurchschnittlich in den PISA-Ergebnissen. Und die hatten ja damals, als die erste PISA-Studie rauskam, waren sie Spitzenreiter und die machen immer noch vieles richtig. Unter anderem mit der Lehrerausbildung und auch bei der Förderung. Aber in den letzten Jahren haben sich die Ergebnisse verschlechtert. Und ich habe mit vielen Lehrkräften darüber gesprochen. Und die haben mir berichtet, dass in den letzten Jahren, gerade in den letzten 10 Jahren, von den Behörden von oben herab so eine ganz bestimmte Vision von Schule durchgedrückt wurde, oft gegen den Kollegien. Es wurden neue Schulen gebaut, ohne richtige Klassenzimmerwände, bei denen vielleicht 80 Kinder auf einem Raum irgendwie arbeiten. Das war sehr laut, viele Schülerinnen und Schüler waren damit überfordert und jetzt gehen sie wieder einen Schritt zurück und bauen wieder Klassenzimmerwände ein. Also auch bei der Umsetzung von solchen Reformideen müssen wir darauf achten, dass wir die Lehrkräfte mitnehmen und auch auf die Evidenz hören, die es gibt.